Eine kurze Werbeeinschaltung in eigener Sache. Es ist mir wichtig, dich auf eine sehr besondere Gelegenheit hinzuweisen, denn wenn du dein Publikum nicht nur erreichen willst, sondern begeistern, fesseln und überzeugen willst, dann ist der Kompaktlehrgang Rhetorik Praxis stimmstark, begeisternd reden und präsentieren in meinem Seminarraum in Salzburg. 2x2 Tage Mitte und Ende Mai. Genau das Richtige für dich. Stell dir vor, du stehst vor deinem Publikum völlig selbstsicher, deine Stimme klar und kraftvoll, deine Botschaft fesselnd. Infos auf arno-fischbacher.com/Termine. Und nun viel Vergnügen mit der aktuellen Episode. Wenn wir uns hier im Stimme wirkt Podcast unterhalten, dann sprechen wir ganz selbstverständlich auf Deutsch. Wie geht's dir mit anderen Sprachen? Sprachenlernen ist heute so wichtig wie nie zuvor. Und deshalb freut es mich so sehr, dass die Sprachenlernplattform Babbel in den nächsten Wochen diesen Stimme wirkt Podcast unterstützen wird. Mit Babbel hast du Zugang zu 14 verschiedenen Lernsprachen. Du kannst Babbel am Handy über die Babbel-App oder über die Desktop-Version nutzen, du wirst von muttersprachlichen Experten trainiert und du trainierst deine Aussprache mit der Spracherkennungssoftware. Die kurzen 15-minütigen Lektionen, die passen auch in deinen Zeitplan. Hast du Lust bekommen? Dann darf ich dich als Stimme wirkt Podcast-Hörer und Hörerin auf ein halbes Jahr Babbel einladen. Denn mit dem Code Stimme wirkt zahlen Hörerinnen für 6 Monate und erhalten zusätzliche weitere 6 Monate ihres neuen Babbel-Abos geschenkt. Du zahlst also für 6 Monate und lernst ein ganzes Jahr. Infos und den Code einlösen kannst du auf babbel.com/Stimme wirkt. So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Vielleicht kennst du auch diesen Moment. Du hörst eine Stimme und du denkst dir, wow, was ist das für eine angenehme, wirkungsvolle, charismatische Stimme, die ich da höre. Was genau ist es eigentlich, dass manche Stimmen so wirkungsvoll und charismatisch klingen lässt? Diese Frage richte ich an meinen heutigen Gast im Stimme wirkt Podcast. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Mein heutiger Gast im Stimme wirkt Podcast ist ein Mann, den ihr unter Umständen durchaus kennen könntet. Aus Quarks TV, aus Sag die Wahrheit oder von Zeitwissen-Artikeln oder aus dem Spiegel-Podcast oder auch aus seinem eigenen Podcast, der Sprechviertelstunde. Mein heutiger Gast ist der Wissenschaftler, also mal das Thema von einer ganz anderen Seite betrachtet. Er ist Linguist und er sagt, man kann das Charisma der Stimme messen. Herzlich willkommen, lieber Dr. Oliver Niebuhr.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Oliver, die erste Frage, die mir auf der Zunge liegt, ist Linguistik. Das ist ja ein relativ breites wissenschaftliches Feld. Wie kommt's, dass du dich ja offensichtlich speziell mit diesem Ausdruck der Stimme beschäftigst?
Das ist tatsächlich eine spannende Geschichte, denn das kam durch externe Kräfte, möchte ich mal sagen. Ich habe mich tatsächlich jetzt seit 25 Jahren aus Interesse mit Stimme beschäftigt. Einfach weil Stimme etwas ist, auch in der Linguistik, wo man noch immer etwas Neues entdecken kann. Also man kann morgens aufstehen, abends ins Bett gehen und hat etwas völlig Neues entdeckt, das so für die, sagen wir mal, deutsche Intonation noch nicht beschrieben worden ist. Das fand ich immer schon faszinierend. Und auch weil, wenn man sich damit längere Zeit beschäftigt, man einfach sieht, wie viele Dinge wir sozusagen zwischen den Zeilen sagen, teilweise ohne es zu wissen. Also wir haben ein Vokabular tonaler Bedeutungen, das wir ebenso verwenden wie auch die ganzen Wörter, die wir wählen. Aber halt dieses tonale Inventar, das kennen wir nicht. Wir verwenden es trotzdem systematisch. Das finde ich ungemein faszinierend. Der Anstoß für die charismatische Forschung tatsächlich kam mit meinem Wechsel an die Süddänische Universität, wo ich ja noch immer tätig bin. Ich bin ja an der Technischen Fakultät als, wie du schon sagtest, als Linguist.
Ja, als Professor für Communication and Innovation am Center for Industrial Electronics.
Also eine ziemlich verquere Kombination aus zum einen Geisteswissenschaft, Sprache und Künste, auf der anderen Seite Technologie und Elektronik. Und da hieß es 2015, ja Mensch Olli, du kannst doch Sprache, kannst du nicht unseren Ingenieurinnen und Ingenieuren beibringen, dass sie bessere Präsentationen geben, weil es einfach viel darum geht, zu überzeugen, mit Ideen, die man hat, tatsächlich auch auf den Markt zu gelangen. Und dann natürlich ist Kommunikation ein Schlüsselfaktor. Und man hat mich gefragt 2015, ob ich das gerne machen würde. Und ich habe einen Kurs, der ist auch jetzt Pflicht für alle Wirtschaftsingenieurinnen und Ingenieure hier an der Universität. Und ich habe damals nach eine Möglichkeit gesucht, diesen Kurs zu geben mit dem Hintergrund eines Linguisten, der sich mit Sprechmelodie beschäftigt. Und was dabei rausgekommen ist, ist jetzt ein Tool, mit dem wir akustische Eigenschaften von Stimme, Intonation und Sprechweise auf Charisma-Wahrnehmung abbilden. So, das ist im Grunde genommen der Hintergrund.
Charisma, das ist ja so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein schillernder Begriff. Ein Begriff, den viele Menschen, glaube ich, irgendwie verwenden, ohne auch richtig greifen zu können, worum es sich da eigentlich handelt. Oder? Das ist so ein schillerndes Wort. Ja, dieser Mensch hätte Charisma. Und ja, da hat man so eine Empfindung, aber eigentlich weiß man gar nicht so genau, was das dann sein soll, wenn man nachfragt. Aber wenn du jetzt sagst, das Charisma der Stimme sei messbar, dann werde ich natürlich ausgesprochen hellhörig, nicht nur, weil ich mich jetzt seit ich lebe mit dem Thema auseinandersetze, sondern weil ich auch durchaus technikaffin bin. Und da habe ich natürlich, als ich das erste Mal dich medial kennengelernt habe, habe ich die Ohren gespitzt. Und darum meine Frage, wie geht das? Also wie kann man sich das vorstellen? Da füttert man die Stimme irgendwo in den Computer hinein und dann kommt Charisma raus. Ich stelle mir das vor.
Ja, das können wir auch, also zumindest beratend, aber das ist dann eher der Bereich der maschinellen Sprache, also von Alexa, Siri und Konsorten. Aber bei den Menschen natürlich, ja, vielleicht sollten wir wirklich erstmal anfangen, Charisma zu definieren. Ne? Das ist natürlich schon, da hast du völlig recht, ein ziemlich schillernder Begriff, von dem auch nicht viele wissen, was er eigentlich bedeutet. Das ist so ein, sagen wir mal, eine ganz grobe Einschätzung einer ganz besonderen Ausstrahlungskraft vielleicht. Ne?
Also mir geht es mit dem Begriff so ähnlich wie mit dem Wort Authentizität. Ja. Wenn man danach fragt, was ist das, dann kriegt man auch 100.000 Antworten. Aber beim Charisma scheint es mir noch offener zu sein. Aber ich habe dich unterbrochen.
Das macht gar nichts. Es ist ja, also wir sind ja auch in einem interaktiven Gespräch hier. Also der Begriff schillert sehr, weil er gerade auch in der deutschsprachigen Tradition belegt ist mit fast einer Art göttlichem Talent, einen Raum mit Ausstrahlung zu erfüllen gewissermaßen. Und das galt auch wirklich lange Zeit. Und deswegen ist der Charisma-Begriff oder ist auch der Charisma-Drang in der Forschung noch relativ neu. Denn es galt lange Zeit lang als eben etwas, das man nicht lernen kann. Und weil man es nicht lernen kann, ist es etwas, das man hat und nicht, das man tut. Und das macht es natürlich schwierig, überhaupt seriös erforschen zu wollen, was es denn ist. Weil was ich letztendlich gar nicht messen kann, weil wenn es ein Talent ist, ne?
Wenn es das Göttliche ist, wie sollst du das in Zahlen, Daten, Fakten bringen? Ja, genau.
Das hat sich geändert und das haben wir der Psychologie zu verdanken, dass sich das gewandelt hat, so in den 80er Jahren ungefähr. Und Charisma jetzt heutzutage ist etwas, das man lernen kann. Das ist ein Signalsystem, also nicht mehr etwas, das man hat, sondern etwas, das man tut. Das tut man mit Worten oder eben mit dem nonverbalen Stimme, Gestik, aber eben auch mit Dingen wie Kleidung, Aussehen und wirklich vielen verschiedenen Faktoren. Und all die bilden dann etwas, das sich als charismatischer Eindruck manifestiert. Und der beruht, wenn ich jetzt mal eine gängige Definition heranziehe, auf drei Säulen. Nämlich einmal Kompetenz, zweitens Selbstbewusstsein und drittens die Leidenschaft. Und diese drei Dinge tun etwas mit den Zuhörenden oder mit den Betrachtenden. Wenn ich Kompetenz ausstrahle, dann schafft es Vertrauen. Die Leute denken, ja, er oder sie hält, was dort versprochen wird. Oder es gibt einen Plan, ich vertraue darin, dass das, was dort gesagt wird, wahr ist, umsetzbar ist, dass es einen Sinn ergibt. Ja? dann haben wir die Säule Selbstbewusstsein und die schafft Motivation. Denn wenn ich selber Selbstbewusstsein ausstrahle, dann fühlt sich das Publikum befähigt, selbst etwas tun zu können. Und das schafft eine Motivationsgrundlage. Drittens, die Leidenschaft, die führt zu sowas wie Inspiration oder auch Engagement. Englischsprachig Commitment, würde man jetzt sagen. Und all diese drei Dinge zusammen sorgen dafür, dass man Effekte bekommt, dass Leute einem folgen, dass Leute einem zuhören, dass man Aufmerksamkeit hält, also erzeugt, aber auch hält, dass, wenn wir jetzt auf die Maschinen gehen, dass wir Menschen also auch längere Fragebögen ausfüllen, Umwege fahren mit dem Auto etc. Aber das ist immer auf diesen drei Säulen basiert. Und da ist noch ein wichtiges Ding dabei, nämlich, dass wir gleiche Werte haben müssen. Also charismatische Effekte wirken dann besonders gut, wenn wir eine gemeinsame Wertebasis teilen. Zum Beispiel, wenn dich jemand anruft und mit der Frage beginnt, ja, Herr Fischbach, wollen wir denn nicht alle Steuern sparen? Und sie sagen, ja, natürlich, das können wir machen. Dann haben wir eine gemeinsame Basis und auf dieser Basis können dann charismatische Effekte beginnen zu wirken. Ja? Wenn man gar keine gemeinsamen Werte teilt, das ist gerade beispielsweise in der Politik oft der Fall, dann sind starke Charismasignale sogar eigentlich eher kontraproduktiv, weil dann führen sie eher dazu, dass sich jemandem eher nicht folgt.
Oder vielleicht sogar besonders ablehnend, genau. Oder? Wie wenn jemand, der für mich das Falsche vertritt, dann besonders stark auftritt, naja, okay, dann ist es des Teufels sozusagen, nicht das Göttliche, sondern dann ist es das Teuflische. Ja, es ist sehr spannend, weil am Ende, du hast ja so ein Stichwort ausgesprochen zuerst. Also wenn ich so schaue, was die Menschen alle von mir als Stimmcoach im Business oder auch von den vielen Kolleginnen und Kollegen von Stimme.at, die du ja kennengelernt hast in unserem Call mit dem Netzwerk, was sich die wünschen, dann ist es ja einfach Wirkung. Das ist ja auch so ein Wort, von dem man sagt, jemand hat Wirkung. Und da ist auch die Frage nach der Messbarkeit. Also auch wieder die Frage, kann ich es gestalten oder habe ich es? Ist es etwas, was ich habe oder, wie du schon gesagt hast, was ich entwickeln kann?
Ja.
Was sind denn dann jetzt aus deiner fachlichen Sicht heraus die wichtigsten Elemente, die es zu entwickeln gilt?
Stimmlich oder was sind die wichtigsten Wirkungsaspekte, die man untersuchen kann? Das hängt natürlich miteinander zusammen.
Ja. Naja, wenn wir jetzt von Wirkung sprechen, dann ist es ein sehr großes Wort.
Ja.
Oder die Wirkung umfasst ja schlussendlich alles.
Ja.
Und du hast sehr fein, ganz anfangs auch sehr fein auch unterschieden zwischen dem Wort, also der Sprache, der Muster der Sprache, also wie ich es formuliere und dem, wie es klingt, obwohl ich sage, da gibt es einen eminenten Zusammenhang.
Sicher.
Also natürlich wieder, aber da sind wir auf einer anderen Ebene, die wieder mit dem Wunsch nach der Beziehung zu den anderen zu tun hat.
Genau. Ja,
aber da kommen wir jetzt vom Hundertsten ins Tausendste. Zurück vielleicht präzise zu meiner Frage, wenn es jetzt um die Stimme selbst geht, also um das, wie es klingt, wenn ich spreche, was sind denn da die Parameter, die ich entwickeln sollte, um von anderen stimmlich charismatischer wahrgenommen zu werden?
Tatsächlich gibt es eine ganze Menge, also über 20, die wir inzwischen identifiziert haben. Und die verteilen sich sogar so ein bisschen auf diese drei Säulen, die ich eben schon kurz skizziert hatte. Sagen wir mal so, das nonverbal-stimmliche besteht aus vier Zutaten, könnte man sagen. Da haben wir zum einen mal das Tonale, also die Intonation. Die Tonhöhe, gehe ich mit der Stimme rauf oder runter, spreche ich hochtonig oder tieftonig, das ist eine Sache. Dann haben wir den Aspekt von Tempo. Wir können langsamer sprechen, wir können schneller sprechen, wir können Pausen länger machen oder kürzer. Also alles, was auf der Ebene der Dauer passiert, ist eine weitere Zutat.
Also monoton wäre... monoton, da sind wir wieder beim Ton, aber es ist eine Mischung. Okay, also wenn's.
Und da wird es ja nämlich komplex, aber lass uns erstmal kurz bei den ganzen Zutaten bleiben. Die dritte Zutat ist dann sowas wie Lautstärke. Ne? Auch da kann ich an- und abschwellend sprechen, ich kann halt laut oder leise durchgehend sprechen. Und die vierte und die am schwersten zu messende Zutat ist Timbre oder Stimmqualität. Ne? Ich kann also Hauch dann mit der Stimme sein oder ich kann besonders stark knarren und das kann ich auch auf jeder Tonhöhe machen. Theoretisch habe ich eine Knarrstimme zum Beispiel oder eben nicht. Ne? Und das sind diese vier Zutaten, aus denen können wir stimmliche Muster zusammenbauen. So. Und wenn wir das messen, dann messen wir beispielsweise im tonalen Bereich die Stimmlage eines Sprechenden. Wir messen den Tonhöhenumfang. Wir messen, wie oft jemand rauf oder runter geht, also die Stimmvariabilität, und wir messen, wie tief jemand hinten fällt oder steigt. Weil das hat auch einen ziemlich großen Effekt. Das ist bloß ein bisschen
dunkel. Also am Satzende.
Genau, genau.
Ja.
Ne, am Satzende oder eben auch, ja, auch in der Satzmitte. Beispielsweise eine Sache, die gar nicht gut geht, die ich hoffentlich jetzt in den letzten 14 Minuten, 18 Sekunden versucht habe, nicht zu machen, aber die ich halt häufig höre, ist Dinge, die halt so klingen. Dann war ich noch einkaufen und dann muss ich dahin noch und dann müssen wir nochmal gucken, was wir da machen. Dieses Na-na-na-na-na-Dings ist tatsächlich ziemlich uncharismatisch, aber kommt sehr, sehr häufig vor. Kommt meistens dann vor, wenn wir unbewusst signalisieren, dass wir noch ganz viele Listenpunkte da hinzuzufügen haben zum Beispiel. Und das ist tatsächlich nicht sehr gut geplant. Es wirkt auch nicht sehr kompetent. Das ist mal so eine Sache, die man mal so rausgreifen kann. Im Bereich Tempo, klar, wir messen das Tempo, wir messen die Tempovariabilität, weil es ist nicht durchgehend gut, immer schnell zu sein. Es gibt durchaus mal Aspekte, wo man sehr langsam auch abbremsen kann, gerade auch am Satzende. Also auch Günther Jauch bremst gern mal sehr stark ab, wenn er am Satzende ist, zum Beispiel. Ne? Pausendauern sind auch ein Daueraspekt, Pausenhäufigkeit auch. Wie oft mache ich eine Pause? Der Volksmund sagt, ohne Punkt und Komma sprechen. Und da hat er recht. Das ist nicht gut. Ne? Und im Bereich Lautstärke gucken wir uns an, wie prononciert, wie betont jemand spricht. Durch die Art und Weise, wie wir betonen und auch wie oft wir betonen, führen wir mit einem guten Sprechrhythmus die Zuhörenden durch unsere Äußerungen hindurch. Wenn wir das nicht gut machen, wenn es also wenig planbar ist, was wir da tun, auch dann wirkt es wenig kompetent und auch wenig charismatisch insgesamt. Und schließlich Timbre, das ist wirklich schwierig. Timbre, da kommt es auch auf die Variation an. Bei den Frauenstimmen zudem auf Knarzigkeit, zu sehr geknarrte Frauenstimmen sind tatsächlich attraktiver, als sie es noch vor 50 Jahren waren, aber nicht unbedingt charismatischer, einfach deswegen, weil ihnen relativ viel Melodizität in dem Punkt fehlt. Also halt runtergebrochen haben wir insgesamt 22 Parameter, davon ist eine ganze Menge Ton, davon sind ein paar dauerbezogen, ein paar lautstärkebezogen und noch viel mehr stimmqualitätsbezogen.
Du hast mir ein interessantes Stichwort jetzt geliefert, denn gerade jetzt, also ich starte gerade eine Kooperation mit Kolleginnen, die mich gerade eingeladen haben, in so ein weibliches Expertenteam als einziger Mann mitzuarbeiten an einer Masterclass für weibliche Führungskräfte. Wie siehst du denn das aus deiner fachlichen Sicht? Wo stecken denn da, oder gibt's die überhaupt, wo stecken denn da die besonderen Unterschiede oder auch Gefahren zwischen Mann und Frau, wenn es um die Stimme und ums Stimmcharisma geht?
Ich will da mal drei Stück nennen, auch weil drei ja immer so eine Magic Number ist. Ne? Das prägt sich dann besser ein. Das erste ist tatsächlich, und da komme ich zurück auf den Aspekt der Wirkung, den wir ja vorhin schon kurz angesprochen haben. Da zeigt uns die Forschung spannenderweise, es macht einen Unterschied, was ich Zuhörende frage. Wenn ich einfach nur das Charisma bewerten lasse auf Skalen oder auch wenn ich es ein bisschen herunterbreche, finden wir seltsamerweise selten Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Sprecherinnen und Sprechern. Wenn ich allerdings wirklich Verhaltenseffekte triggere, wenn ich also dann weggehe von, wie findest du den Sprecher, hinzu, würdest du jetzt das Ding kaufen, ja? Dann plötzlich finden wir Unterschiede in der Wirkung. Also da müssen wir sehr genau schauen, wenn es darum geht, diesen Gender Gap in dem Bereich zu erforschen. Dann kommt es darauf an, welche Art von Wirkung wir untersuchen. Das finde ich schon mal spannend. Und da ist natürlich für den Alltag, man hat ja wirklich selten Bewertungsaufgaben. In der Regel muss man Verhaltensentscheidungen treffen. So. Deswegen gibt es eine Gender Gap, also es gibt einen Unterschied zwischen Mann und Frau, den wir unbedingt berücksichtigen müssen. Und der fällt zwar nicht besonders groß, aber der fällt ein wenig zugunsten der Männer respektive zu Lasten der Frauen aus. So. Aber das ist kompensierbar, auch weil sich in unseren Trainings, in unseren Forschungen die Frauen meistens ein wenig talentierter zeigen, wenn es darum geht, stimmliche Dinge umzusetzen oder auch zu lernen. So, der zweite Punkt ist der technische Aspekt. Es gibt gerade, wir sind jetzt ja auch in so einer Art Zoom-Call, heißt jetzt anders, aber ich bin sicher, da steckt eine ganz ähnliche Software und eine ähnliche Signalverarbeitung dahinter. Die behandelt zum Teil Frauenstimmen schlechter als die Männerstimmen. Auch da lässt sich gegensteuern mit einem guten Mikrofon, mit Einstellungen in der Systemsteuerung, die eine starke Komprimierung unterbinden.
Weil dort bestimmte Obertonfrequenzen abgeschnitten werden, verstehe ich das richtig? Genau. Also im Klangspektrum der Stimme
es gibt zwar
die höheren nicht nur um die Frequenzen.
Obertöne, aber ja, es geht vor allen Dingen auch darum, genau, also und da sind wir bei Stimmqualität. Stimmqualität, Lautstärkevariation, die wird von Frauenstimmen in der Technik zumindest bei sehr starker Kompression stärker unterdrückt als bei den Männerstimmen zum Beispiel. Und der dritte Aspekt ist der Wahrnehmung von Frauenstimmen. Zum Beispiel, wenn ich mir anschaue, es gibt ja so häufig auch das große Klischee, die Frauen reden viel schneller als die Männer zum Beispiel. Also wenn ich frage, wer redet schneller, Männer oder Frauen, bekomme ich meistens von 90% auch von den Frauen zurück, die Frauen reden schneller. Das ist so ein Klischee. Wenn ich es aber akustisch messe, dann stimmt das schlichtweg nicht. Frauenstimmen und Männerstimmen reden akustisch gesehen genau gleich schnell. Aber die Frauen klingen teilweise schneller. Und das liegt daran, dass wir Sprechtempo nicht nur darin hören, wie viele Worte pro Minute oder wie viele Silben pro Sekunde wir sprechen, sondern auch, wie schnell kommen wir von A nach B. Wenn ich also ba, 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 ba mache, muss ich immer von B zum A, von B zum A, von B zum A. Und bei den Frauen wiegen Kiefer, Zunge, also all die aktiven Artikulatoren wiegen weniger als bei den Herren und können deswegen schneller bewegt werden. Also ich komme schneller vom Konsonanten zum Vokal und auch wieder zurück. Deswegen klingen Frauen schneller. Wenn man also jetzt Frauenstimmen charismatisch trainiert, muss man darauf achten, dass man beispielsweise den Frauen häufiger sagt, du musst nicht schneller sprechen, vielleicht sogar ein bisschen langsamer, aber die Herren dürfen durchaus etwas schneller sprechen. Also das sind diese drei Dinge, wo man mal genauer hinschauen müsste.
Kann da die Frage nach der Tonhaltedauer der Vokale, also der Vokalraum, eine Rolle spielen?
Ja.
Also bei mir taucht im Training verhältnismäßig oft die Frage nach der Seniorität des Sprechens auf, also der Sprecherin oder des Sprechers. Und das hat ja nichts mit dem persönlichen Alter zu tun, sondern mit der Anmutung. Also und das, wie erlebe ich, wie spricht jemand? Eher jugendlich oder eher gesetzt und erfahren? Mhm. Und diese erfahrene Sprechweise, die hat nach meiner Einschätzung sehr viel mit dem Vokalraum oder das ist so ein Begriff, ich glaube, wir müssen das ein bisschen erklären, auch für unsere Zuhörer. Also wie klingen die Vokale kurz? Tönt es also einfach so und dann ist auch alles gesagt und man kann es verstehen? Oder klingen die Vokale, dürfen die Vokale länger klingen? Dort, wo ja der emotionale, eigentlich die emotionale Information in hohem Ausmaß übermittelt wird.
Ja.
So würde ich sagen. Wie klingt das aus deinem Munde, wenn ich dich als Experten jetzt schon am Kopfhörer und am Mikrofon habe, muss ich dich das fragen,
Oliver? Da kann ich schon wieder eine lange Antwort drauf geben. Ich versuche es mal kurz zu machen. Tatsächlich ist es so, dass die Vokale ein wenig die Gummibänder in der Sprache sind. Also Vokale sind diejenigen Elemente, die, wenn ich das Sprechtempo verändere, am stärksten entweder gestaucht oder eben auch expandiert werden. Also Vokale sind die Elemente, die starke Dauerveränderungen durchmachen können. Die Konsonanten, die tun das häufig nicht. So. Und die Vokale sind auch Träger der sprechmelodischen Bedeutungen. Also wenn ich stark betone, wenn ich über die Melodie Bedeutung trage, also beispielsweise Hallo, 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 ne? Drei verschiedene Dinge. Die Bedeutung liegt auf der Melodie und das ist in der Regel das vokalische Element. Also wenn ich die Dinger zu kurz mache, das ist der erste Punkt, kann ich nicht mehr so gut differenzierte Melodiebedeutungen übermitteln. Dann, wenn ich sie zu kurz mache, gelingt es mir nicht mehr so gut, einen, sagen wir mal, kontrastreichen Sprechrhythmus herzustellen. Und drittens, und das ist jetzt der eigentliche Punkt, wir haben tatsächlich in der Forschung Zusammenhänge zwischen Vokalraum und Kompetenzwahrnehmung, ebenso wie die Leidenschaftswahrnehmung eines Sprechers oder einer Sprecherin gefunden. So. Vielleicht nochmal so für die Zuhörenden. Vokalraum heißt, ich habe zwischen I und A und U drei Eckpunkte. Also ich kann die, wenn ich die Zunge von vorne nach hinten schiebe, dann komme ich von U hin zum I. Oder wenn ich den Kiefer langsam öffne, komme ich vom I zum A. Yeah. Ne? Und das ist der Vokalraum, den ich im Deutsch und auch in allen anderen Sprachen letztendlich habe. Und wenn der zu gering ausfällt, dann sagen Leute tatsächlich, dieser Sprechende ist weniger leidenschaftlich. Und zwar vor allen Dingen auf der Dimension IU. Wenn ich diese IA-Dimension nehme, dann sagen die Leute, der Sprechende ist weniger kompetent. Also das heißt, ja, du hast da völlig recht, Vokalraum sagt etwas über diese Aspekte aus und das ist nicht gerade wenig, was es darüber aussagt.
Ja, es ist nur, weil ich es im Training öfter erlebe, weil gerade junge Menschen, die im Job mit sehr erfahrenen Kunden zu tun haben, mit lebenserfahrenen Kunden, mit älteren Menschen vielleicht, die einen großen persönlichen Erfahrungsschatz einfach mitbringen, dann gibt's eine große Diskrepanz in der Kommunikation und dann stimmt das Vertrauen, also die Kompetenzwahrnehmung stimmt dann nicht mehr. Und da arbeiten wir sehr oft über den akustischen Raum, um den Vokalen eine Spur mehr Raum einzuräumen.
Das ist genau.
Super. Oliver, ich habe noch so eine Frage, die mir in der Vorbereitung gekommen ist. Und zwar die Stimmen im Lauf der Epochen, soweit man das nachvollziehen kann, verändern sich irgendwo, auch im Sinne von Moden. Also wenn ich so an die typische Offiziersstimme denke, die wir alle aus den alten Schwarz-Weiß-Filmen kennen und so weiter, ja.
Ja.
Oder heute diese Magazinsprecher, ja, bekannt sind mit ihren tiefen Männerstimmen. Wie siehst du denn aus deiner fachlichen Sicht solche Entwicklungen?
Also wir wissen tatsächlich wenig darüber, was auch daran liegt, dass die Forschung in dem Bereich früher noch nicht besonders ausgeprägt war. Man beschäftigt sich eigentlich mit bedeutungsbezogener Sprechmelodie seriöserweise, sagen wir mal, und das heißt systematisch experimentellerweise, möchte ich das nennen, seit den 80ern vielleicht. Davor ging es eigentlich immer um Wortaussprache, um die Wortverständlichkeit, auch der Fremdsprachenunterricht war, und es ist ja auch noch immer größtenteils wortbezogen. Und natürlich haben wir alte Aufnahmen, aber wir haben ja nicht mehr die damaligen Hörerinnen und Hörer, die das aus dieser damaligen Sicht eben auch bewerten konnten. So, also deswegen gibt es da gar nicht so wahnsinnig viel Zugänge. Was wir aber schon wissen, ist, dass sich in der Tat Stimmen ändern. Und wenn wir jetzt auf dem charismatischen Bereich sind, dann gibt es ein paar Dinge, die scheinen konstant zu bleiben. Also universelle Dinge wie beispielsweise, ich sollte häufiger mal eine Pause machen, wenn ich rede. Das sind so Dinge, die werden sich auch vermutlich in den nächsten 500 Jahren nicht ändern. So. Einfach deswegen, weil wir, so wie wir auch mit dem Gehirn Sprache verarbeiten, brauchen wir das. Also das ist eine Grundlage, die muss da sein. Und dann wird es auch vermutlich grundlegend so bleiben, dass Hochtonigkeit immer irgendwo, ja nicht unbedingt Schwäche, aber zumindest eine gewisse Offenheit, das Gegenteil von Dominanz, sagen wir mal, ausdrückt. Und Tieftonigkeit, Autorität oder, wenn ich sie auch mit einer hohen Lautstärke kombiniere, Dominanz ausdrücken kann. Das sind Dinge,
Dominanz, ja.
Die sind schon seit Jahrhunderten in etwa gleich. Und die kennen wir auch aus dem Tierreich auch. Die kennen wir von Hunden, von Delfinen und Gott weiß von was noch alles. Sogar von Bienen und von Moskitos sogar. Und dann gibt es aber Unterschiede beispielsweise in sowas wie Aussprachedeutlichkeit, Sprechtempo, Stimmqualität, Timbre. Das sind Dinge, die verändern sich in der Tat auf eine ganz interessante Weise. Wir beobachten beispielsweise, dass das, und wir waren da vorhin schon kurz, was als eine attraktive Stimme gilt bei der Frau, sich geändert hat von etwas hochtonig behauchtem zu etwas, das eher... Also wenn ich jetzt mal beispielsweise jetzt mal an Kim Kardashian und auch an Leute denke, die jetzt aus den USA gerade zu uns rüberschwappen, dass das eher eine etwas tieftonig geknartere Stimme ist, die gerade sehr, sehr modern und auch sehr, sehr attraktiv auf die Männerwelt wirkt, jedenfalls drüben. Und das ist etwas grundlegend anderes. Oder wenn wir noch ein anderes Beispiel nehmen, wir sehen oder wir haben jetzt auch gesehen, wenn wir die Aussprachedeutlichkeit sehen, wie noch in der Tönenden Wochenschau zum Beispiel deutlich artikuliert wurde, sogar die auf EN endenden Silben, halt leben oder haben, haben noch das E drin gehabt. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr der Fall. Also in den modernen Radiosendungen ist das nicht mehr so. Wenn ich mir aktuell anschaue, wie jetzt die YouTuber beispielsweise sprechen, die haben das nochmal weiterentwickelt. Die Aussprache ist noch reduziert, das Tempo ist noch höher. Das sind Dinge, also sagen wir mal, der YouTube-Sprech, wenn der sich durchsetzt, dann sprechen wir in 50 Jahren wieder alle anders. Also das heißt, es gibt Dinge, die sich wirklich ändern, ja.
Ja, ich merke schon, wir könnten jetzt natürlich die nächsten 3 Stunden, aber deine Studierenden warten auf dich, hast du gesagt. Und mir liegt noch eine letzte Frage auf der Zunge, weil ich mir denke, das erwarten unsere Hörer auch. Was würdest du sagen, sind denn so 1, 2, 3 besonders dramatische Fehler? Also, wie soll man sagen, das Missgeschick, das bitte beim Sprechen möglichst nicht passiert, damit auf der anderen Seite das Charisma größer werden kann, ja, beim Sprechen?
Das ist eine gute Frage. Also zunächst, ich würde mal sagen, einer der größten Fehler auf der Selbstbewusstseinssäule des Charismas ist, am Ende von Sätzen nicht tief genug zu fallen. Das ist nicht nur ein Frauenproblem, aber es ist statistisch gesehen häufiger ein Frauenproblem. Und zwar der Gestalt, dass ich eben am Ende durchaus falle, nur nicht tief genug. Und beispielsweise, das klingt dann so. Also man kann jetzt ja hören, ich falle mit der Stimme. Aber es klingt nicht sehr selbstbewusst, nicht sehr kompetent. Vielleicht auch ein bisschen unentschlossen, ein bisschen schwach. Und das machen ganz, ganz viele. Und das ist nicht gut. Also der Unterschied zwischen ich falle bis hier und ich falle bis hier macht einen riesen Unterschied in der Wirkung. Und der ist leicht.
Ist kein Nachdruck.
Genau, es fehlt.
Ist kein Nachdruck hinter dem, was ich sage.
Richtig, genau. Das ist das eine. Dann setzen wir meistens zu wenige expressive Betonungen ein. Das sind beispielsweise Dinge, die durch die Längung von Konsonanten und von Vokalen passieren. Also, dass ich nicht sage, das war sehr gut, sondern das war sehr gut. Das war richtig gut. Dass ich also Dinge auch mal ein bisschen in die Länge ziehe, um ihnen eine besondere Wirkung zu geben. So. Das sind Dinge, die muss man ein bisschen mehr einfließen lassen und dann und das ist vor allen Dingen so ein Leidenschaftsaspekt. Und wenn wir dann noch einen Kompetenzaspekt dazu nehmen, ist es tatsächlich auch die Stimmvariabilität. Weil wenn ich zu monoton spreche, du hast es vorhin auch, oder wenn ich zu kurze Vokale habe, was ich dann nicht mehr kann, ist, ich kann nicht mehr einen guten Unterschied machen zwischen betonten und unbetonten Silben oder auch Wörtern. Und im Deutschen betonen wir nur das, was wirklich neu ist. Ne? Also wenn du mich jetzt fragst, wie warst du denn gestern im Zoo? Dann betonst du Zoo, weil das ist das, was du von mir wissen möchtest. Wenn ich jetzt sage, gut warst gestern im Zoo, dann würdest du sagen, hä? Ne? Weil ich jetzt sagen muss, gut war es gestern im Zoo. Also gut muss betont werden, Zoo nicht mehr. So, wenn wir die Vokale zu kurz machen oder eben auch zu monoton, dann gelingt uns das nicht mehr und es lässt uns insgesamt weniger kompetent erscheinen. Also starke Betonungen, expressive Längungen und hinten schön tief runter, das sind so die 3 Tipps, die ich hätte.
Wunderbar, wunderbar. Dann werden zumindest die Zuhörerinnen und Zuhörer des Stimme wirkt Podcasts in den nächsten Tagen deutlich akzentuierter sprechen und ihr Stimmcharisma unglaublich erweitern. Und wer dann von sich sagt, okay, da ist noch Potenzial, da ist noch mehr drinnen, dann empfehle ich ohne weiteres einen Blick auf charismatischer.de zu werfen, also auf die Webseite zu werfen, wo du und auch dein Team ja eine wirklich interessante Analysemöglichkeit anbietet. Ich werde es auch in den Shownotes verlinken. Da kannst du dir, wenn du heute zuhörst und sagst, da bist du jetzt neugierig geworden, dann hol dir doch mal deinen Charisma-Score deiner Stimme. Eine tolle Möglichkeit. Lieber Oliver Niebuhr, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle, anregende Gespräch. Ich wünsche dir, ja, also natürlich für deine forschende und unterrichtende Tätigkeit alles Gute, aber ganz besonders auch für die Dinge, die du rundherum tust, wo du ja auch Trainings anbietest und wo du dein mit charismatischer.de ja auch interessante Tools anbietest, die man für sich selbst, für die eigene Weiterentwicklung nützen kann. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne, Arno. Dankeschön für die Einladung.
Du hörst den Stimme wirkt Podcast, jenen Podcast, der dich auf deinem Weg, auf deinem persönlichen Weg vom Stimmbesitzer zum Stimmbenutzer begleiten will. Wenn dir gefällt, was wir hier tun, wenn dir auch diese Episode gefallen hat, dann scheu dich nicht, uns ein paar Sterne und eine Bewertung zu hinterlassen. Du weißt, diese Bewertungen sind der beste Weg, dass das, was wir hier tun, dass die Botschaften, die du von uns hörst, auch noch vielen anderen Menschen zugänglich wird. Unser Dank, den hast du schon im Vorhinein. Bis zum nächsten Mal, möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.